Schwestern und Brüder, vielleicht sind Ihnen bei den Worten des Evangeliums eben gerade einige Bilder von Bergen vor Augen gekommen, ins Herz geschossen. Bilder aus dem Urlaub, aus der Heimat, aus all Ihren Lebensgeschichten. Vielleicht ging es Ihnen in Ihrer Vorstellung so, dass Sie oben auf einem Berg waren und möglicherweise in einen ähnlichen Himmel geschaut haben, wie er hier voller Sterne vor unserem Altar aufgestellt ist. Sie konnten weit schauen, sie hatten einen großartigen Überblick. Vielleicht erinnern Sie sich allerdings auch an Berge, an denen Sie eher innerlich gescheitert sind, weil Sie nicht hochgekommen sind oder weil es Ihnen zu anstrengend geworden ist und Sie eine ganz unangenehme Vorstellung und Erinnerung an solch einen Berg haben. Für mich ist es immer wieder interessant, wenn ich mit Bekannten oder Freunden aus Süddeutschland spreche, dass sie als erstes sagen, es ist ja hier irgendwie ganz schön um Münster herum, aber es ist alles furchtbar flach und uns fehlen die Berge, auf die wir steigen können, weil das Gefühl ein ganz anderes ist. Die Weite ist anders, die Klarheit ist anders und ich kann viel mehr sehen und habe einen entsprechenden Überblick. Berge, liebe Schwestern, liebe Brüder, finden an verschiedenen Stellen in den Heiligen Schriften des Ersten und Zweiten Bundes, in den Worten unserer Bibel, einen Platz. Das ist der Berg der Seligpreisung zum Beispiel oder der Berg, auf den Mose Gott begegnet und eben der Berg Tabor, wie wir ihn eben gerade im Evangelium gehört haben. Überall da und an vielen anderen Stellen, wo Berge vorkommen, in der Heiligen Schrift, aber überall da ist es häufig so, dass die Situation eine ist, in der Menschen Gott ganz nahe kommen, mit ihm in Gespräch sind, ihn erleben. Und die Begegnung, die wir eben gerade im Evangelium gehört haben, ist eine ganz wunderbare Begegnung, die im Grunde genommen die Nähe und die Wirklichkeit Jesu von Nazareth sehr stark verdeutlicht. Denn dort ist die Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern und Mose und Elia beschrieben, etwas ganz Besonderes. In den Bildworten, in den wahrhaftigen Bildworten der Heiligen Schrift kann man das sehr wohl so verstehen, dass Jesus aus den Niederen der Wirklichkeit seiner Welt mit den Jüngern auf den Berg hinaufgestiegen ist. Und dort empfindet er nicht nur eine Begegnung und erlebt eine Begegnung mit Gott, sondern eben eine ganz besondere Begegnung, die seine Legitimation als Sohn Gottes noch einmal verdeutlicht. Er begegnet Mose und Elia. Und in Mose wird im Grunde genommen die Legitimation des Gesetzes des Alten Bundes für Jesus verdeutlicht und in Elia die Legitimation der Propheten. Ein ganz Besonderes, was wir heute hören durften. Aber nicht nur diese Wirklichkeit ist eine, der es Sinn macht, einmal zu folgen. Ich möchte gerne mit Ihnen noch drei weitere Wirklichkeiten des Evangeliums anschauen. Das ist erst einmal die Tatsache, dass Jesus mit seinen Begleitern auf den Berg steigt, um zu beten. Und er führt nicht irgendwelche ritualisierten Gebete durch, zumindest wird das nicht beschrieben. Er liest nicht irgendeinen Text, so wertvoll und wichtig er ist, einfach ab. Nein, er betet. Und die Besonderheit dieser Nähe zu Gott wird dadurch verdeutlicht in den wahrhaftigen Bildern, dass sich sein Gesicht und sein Gewand verändert. Es strahlt. Damit wird für uns, liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht ein Stück weit deutlich, wie wir beten dürfen. Beten heißt wirklich Gespräch, Nähe mit Gott zu haben. Beten, liebe Schwestern, liebe Brüder, das heißt, ich muss dem lieben Gott nicht irgendetwas vorlesen, sondern ich darf mit ihm reden. Und ich darf fest davon überzeugt sein, dass in diesem Reden es auch eine Antwort gibt, die Gott mir geben will. Liebe Schwestern, liebe Brüder, und so wird für uns deutlich, dass Beten eben kein floskelhaftes Plappern ist, sondern eine echte Nähe zu dem Gott, der auch der großartige Schöpfergott ist. Eine zweite wunderbare Besonderheit ist die Tatsache, dass die begleitenden Jünger von Jesu nachdem sie endlich wach geworden sind, etwas Wunderbares sehen und drei Hütten bauen wollen. Wenn wir ganz ehrlich sind, können wir dem ja vielleicht sogar etwas folgen. Wir erleben etwas Wunderschönes, eine wunderbare Zeit, eine wunderbare Wirklichkeit und wir möchten dieses Wunderschöne festhalten, den Status quo halten. Nun wird irgendwie deutlich, im Bauen von drei Hütten für Jesus, Mose und Elia, dass die Jünger selber keinen Ort dort hätten, neben der Tatsache, dass keine Hütten gebaut werden. Es wird so deutlich, dass diese Hütten, dieser Status quo einfach nicht gehalten werden kann. Das Leben Jesu geht weiter. Und das wird deutlich in dem dritten, was ich mit Ihnen einmal anschauen möchte, nämlich der Inhalt des Gespräches zwischen Jesus, Mose und Elia. Sie reden nicht über irgendwas Alltägliches. Sie sprechen mit Jesus darüber, dass er in Jerusalem sein Ende finden wird, sein Ende finden muss. Das heißt, in diesem Gespräch, in diesem Gebet geht es um das Ende Jesu. Und eigentlich noch viel stärker, und dadurch passt dieses Evangelium so wunderbar in die vorösterliche Bußzeit, geht es nicht um das Ende Jesu, sondern um das neue Leben Jesu nach seinem leiblichen Tod. Letztendlich die Verwandlung hin zum Leben, die mit dieser österlichen, aber eben auch karfreitäglichen Situation uns allen versprochen worden ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht auch mit dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrung mit Bergen, vielleicht kennen Sie solche Taborstunden, solche Taborerfahrungen. Ein Moment, der muss eben nicht unbedingt auf einem Berg sein, aber ein Moment, in dem sich auf einmal etwas klärt, in dem die Wirklichkeit in einem ganz neuen Licht dasteht, in dem Begrenzungen sich auflösen hin zur Weite und zur Wirklichkeit. Ich denke, den meisten Menschen wird es solch eine Erfahrung, ob sie eine göttliche ist oder in ihrem alltäglichen Leben stattfindet, nicht ganz fremd sein. Aber das Evangelium macht eben deutlich, dass es nicht darum gehen kann, um diese wunderbare Erfahrung eine Hütte zu bauen, um diese positive Erfahrung, meinetwegen auch der Vergangenheit oder Gegenwart, etwas umzubauen, um es zu schützen und zu erhalten, sondern solch eine von Gott im Alltag oder besonderer Situation geschenkte Taborstunde bewährt sich darin, dass wir mit diesem Licht, mit dieser Klarheit, mit dieser Wirklichkeit in die Niederung, in die Normalitäten unseres Alltags zurückgehen. Mit der Aussage, die man in abgewandelter Form auf in solch einer Taborstunde erleben kann, das Wahrnehmen, dass Jesus nicht irgendwer ist, sondern dies ist mein geliebter Sohn, so sagt es Gott. Mit dieser großartigen Erfahrung dann in die Alltäglichkeit hineinzugehen. Und ein jeder von uns, was weiß, dass die Alltäglichkeit uns in diesen Wochen, Monaten und Jahren sowohl gesellschaftlich, politisch als auch kirchlich wahrlich gewaltig trifft. Aber mit dieser Tabor-Erfahrung, dieser Weite, dieser Nähe zu Gott und dieser Tatsache, dass unser leiblicher Tod nicht das Ende aller Wirklichkeit ist, müssen wir dem Auftrag nachgehen, den Menschen unseres Alltages entgegenzutreten. Und da wird es für uns als Kirche in den nächsten Jahren und vielleicht auf immer, immer eine große Begegnung sein mit all den Menschen, Kindern, Jugendlichen, den Ordensschwestern, denen sexuelle Gewalt innerhalb unserer Kirche angetan worden ist. Die Opfer anzusehen mit dieser Klarheit und Hoffnung Gottes, den Opfern, den Betroffenen, wirklich Ansehen zu geben aus einer tiefen Tabor-Geschichte und Stunde heraus. So müssen wir dann, davon bin ich überzeugt, unseren Menschen, Geschwistern in Neuseeland entgegentreten, den vielen muslimischen Opfern dieses schrecklichen Attentates. Ganz viele Attentate werden weltweit immer wieder gesehen, aber da, wo jetzt 50 muslimische Menschheitsgeschwister so schrecklich in den Tod gebracht wurden, da verschweigen manche eine ganze Menge. Da entgegenzustehen, aufzustehen, wahrzunehmen, zu beten und zu handeln. Und eben auch all der Menschen, die uns fremd zu sein scheinen, zu begegnen. All den vielen Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind und im Vergleich dazu den wenigen, die in unserer Nähe wohnen und leben, aber eben nach Leben suchen, nach Hoffnung suchen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, voll Verwunderung dürfen wir wahrnehmen, dass Gott uns diese Weite des Herzens schenkt, dieses Licht des Verstandes gibt, diese Klarheit des Bewusstseins uns entgegenhält. Und mit dieser Klarheit, diesem Licht, mit dieser Taborstunde, wie je sie einzeln bei ihnen aussieht, dürfen wir dann begegnen, unseren Menschheitsgeschwistern, all den Menschen, die Gottes Schöpfung sind. Amen.